Deutschlandfunk Nova. 100.
Mut. Da denken wir vielleicht an Menschen im Wingsuit.
Ready?
Ja.
Die stürzen sich von irgendeinem hohen Felsen, fliegen dann mit gerade mal so ein paar Meter Abstand an Baumwipfeln vorbei ins Tal. Wenn sie eine falsche Bewegung machen, sind sie tot. Ich finde das mutig. Apnoe-Tauchen geht in eine ähnliche Richtung. Es gibt ganz viele Extremsportarten. Da würde ich sagen, die Leute sind mutig. Ganz anders, aber auch mutig, wenn Menschen in Diktaturen sich gegen das System stellen. Auch wenn sie wissen, das könnte Knast bedeuten oder ein Todesurteil. Keine Frage, das ist großer Mut. Und es gibt viele, viele weitere Beispiele. Aber diese Menschen würden vielleicht alle sagen, ich bin gar nicht mutig. Denn Mut heißt auch immer, dass man Angst überwinden muss. Mut hat etwas zu tun, ja, mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten umzugehen. Und genau die sind ja für jeden von uns, für jeden Menschen etwas anderes. Vielleicht ist der Mensch, der neben euch im Flieger sitzt, 1000-mal mutiger als der Wahnsinnige im Wingsuit, der sich darunter gestürzt hat. Weil dieser Mann im Flieger seine Flugangst gerade überwindet. Komm, wir überwinden uns. Geschichten über Mut gibt es heute. Niloufar Elhami ist im Studio, 100 Redakteurin. Und Nilo, es geht nicht so sehr um den, naja, wie soll man das sagen, großen Mut, ne? Sondern eher um den kleinen Mut.
Genau, um den Mut, den wir im Alltag haben oder diese kleine Mut, der uns eben manchmal im Alltag fehlt.
3 Mutgeschichten gibt es heute.
In der ersten Geschichte ist Siri dran. Siri ist dick, sie schämt sich für ihren Körper und kaschiert das auch immer mit so Schichten von Klamotten. Und dann kriegt sie ein Jobangebot. Sie soll mit ihrem Körper auf die Bühne gehen, im Badeanzug. Und das ist für Siri eine krasse Überwindung.
Deutschlandfunk Nova-Kollegin Anke van der Weyer ist noch nie vom 10-Meter-Brett gesprungen. Sie hat auch richtig Angst davor. Und trotzdem will sie es versuchen und nimmt uns gleich mit bei einem sehr intimen Kampf von Angst und Mut.
Und dann haben wir noch die Geschichte von Caro. Das haben wir schon mal in der 100 erzählt. Caro macht einen sehr mutigen Schritt. Sie gibt ihr Leben als Fahrvikarin in Deutschland auf, um in einem Sternerestaurant in Marseille zu arbeiten.
So sieht sie aus, die 100, Folge 136. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
Deutschlandfunk Nova.
In die Sauna gehen. Das ist gesund, das bringt Entspannung, das ist wohltuend, aber das ist nicht das Einzige. Sauna gehen, das hat auch einen Nebeneffekt. Man sieht nämlich Menschen nackt. Und wenn wir in der Sauna nackte Menschen sehen, dann sehen wir Menschen, wie sie halt sind. Dick, dünn, groß, klein, rundeckig, schief, unsymmetrisch. Menschen halt. In unserer ersten Geschichte lernen wir jetzt Siri kennen. Siri ist dick. Und für Siri ist es unvorstellbar, in die Sauna zu gehen. Sie schämt sich nämlich für ihren Körper. Aber dann bekommt Siri ein Angebot. Sie soll bei einer Performance mitmachen, und zwar im Badeanzug. Nee, ist ihr erster Gedanke. Aber dann nimmt Siri allen Mut zusammen und sagt ja, auch wenn die Angst bleibt. Rebecca Endler hat sie begleitet.
Die hätten sich mal lieber aufs Fitnessbike setzen sollen.
Die dicken Menschen sind selbst schuld.
Idealbild besteht heutzutage
halt
darin, dass man sich
gar nicht
ausgewogen
so weit
ernährt.
Lassen.
Das sind Facebook-Kommentare. Sie beziehen sich alle auf diese eine Performance. Fat Facts heißt die. Und die hat stattgefunden in der Kölner Innenstadt.
Also ich denke, es geht so um Standing, ja, Übergewichtige.
3 dicke Menschen sind dort, umgeben von tonnenweise Zucker, und sie machen jeweils ihr Ding. Aus Lautsprechern tönt es Beleidigung. Die Leute in der Einkaufsstraße, die gehen vorbei, wundern sich. Einige bleiben stehen, aber nicht allen gefällt das, was sie da sehen.
Ich finde es ein bisschen befremdlich, ein bisschen beängstigend.
Drei Monate vorher sitzen wir in meiner Küche.
Zeit heißt dann, wenn wir geprobt haben, ne? Von Aufführung sozusagen.
Und die man da hört, das ist meine Freundin Siri. Wir sitzen zusammen, trinken Tee, unsere Kinder turnen um uns herum und dann plötzlich bekommt sie eine E-Mail. Es ist der Vertrag für diese Tanzperformance, die ein paar Monate später stattfinden wird. Fat Facts vom Künstlerduo Angie Hiesel und Roland Kaiser. Jetzt nicht der Schlagerfuzzi Roland Kaiser, sondern ein Namensvetter.
Performerin bestätigt hiermit gesundheitlich in guter Verfassung zu sein und die körperlichen Anforderungen dieses Projekts erfüllen zu können. Wir wissen doch überhaupt nicht, in welchem Umfang die uns da...
Haben die euch das nicht gesagt?
Die körperlichen Anforderungen des Projekts. Das wird deswegen so hervorgehoben, weil es bei der Performance um Dicke geht.
Performerin erklärt sich damit einverstanden, keine Erklärung gegenüber der Presse ohne Absprache mit den beiden zu halten.
Den Teil haben wir inzwischen geklärt. Das also ist Siri. 30 Jahre alt, Schauspielerin und schon eine ganze Weile arbeitslos. Ich weiß noch genau, als ich sie das erste Mal gesehen habe, vor 2 Jahren. Da habe ich gedacht, boah, das ist mal eine richtig dicke Frau. Also wir reden jetzt hier nicht von den 5-6 Kilo, die man vielleicht mit sich rumschleppt, nachdem man ein Kind bekommen hat, sondern dick. Ich habe Siri nie nach ihrem Gewicht gefragt. Mich erinnert sie so ein bisschen an eine dieser bunten, üppigen Nanas von Niki de Saint-Phalle. Oder auch an eine schöne, dicke Frau aus einem Gemälde. Eine, bei der im Gesamterscheinungsbild alles stimmt. Siri ist groß, sie hat hellblaue Augen und ganz lange, blonde, rapunzelartige Haare.
Wie viele Aufführungen hast du?
Bevor Siri da in meiner Küche den Vertrag bekommt, war sie nämlich bei dem Casting. Bei dem Casting für Dicke. Und sie hat mir davon erzählt.
Du weißt überhaupt nicht, was ihr da macht?
Nö, tanzen. Es ist halt auch nicht klar.
Tanzen. Das kann ja alles sein.
Siri soll irgendwo im Badeanzug in der Öffentlichkeit tanzen. Wo genau, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Siri war seit Jahren nicht mehr im Schwimmbad. Sie trägt immer mehrere Schichten Stoff so locker an ihrem Körper und sie macht einen großen Bogen um alle Klamotten, die nur irgendwie figurbetont sein könnten. Deswegen hasst sie auch Badeanzüge. Und jetzt soll sie da draußen im Badeanzug tanzen. Das ist doch 10-mal krasser als ins Schwimmbad gehen. Aber für diese Performance will sie genau das machen. Die Sache mit dem Badeanzug.
Ja. Nee, aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was das mit mir macht. Ich glaube schon, dass das irgendwie so ein Erfolg sein wird für einen selber, ne? Also dass man einfach wahnsinnig viel überwunden hat. Und
ein paar Wochen, nachdem ich Siri kennengelernt habe, hat sie es irgendwann gesagt. Ich bin dick. Ich weiß noch genau, dass ich total erleichtert war, das zu hören. Es war so, okay, sie weiß es auch. Es ist also nicht dieses Tabu, über das niemand reden darf, obwohl es jeder sehen kann.
Aber könnten Sie irgendwas von dir verlangen, da wo du sagst, so, boah, nee, ich mach's
never
doch
ever
nicht.
Die Badeanzugnummer ist schon so toppt eigentlich so alles an, was ich nicht machen würde. Was so, nee, ich glaube, da gibt's tatsächlich nichts.
Wie man hier vielleicht hört, Siri ist keine von diesen Body-Positive-Frauen, die sich gerne zeigen, die ihren Körper zeigen und über die inspirierende Dokus gemacht werden. Siri ist nicht im Reinen mit sich und ihrer Figur. Und auch wenn andere Menschen, wie zum Beispiel ihr Freund, sagen, du bist schön, ich finde dich schön. Siri ist häufig anderer Meinung. Sie kann das nicht so richtig annehmen, weil sie sich selbst zu dick findet. Und genau das war mir ganz lange nicht klar. Je besser ich Siri kennengelernt habe, desto mehr habe ich sie als eine Art Amazone gesehen. So eine Frau, die sich mit einer solchen Selbstverständlichkeit durch die Welt bewegt, dass ich besser niemand in ihren Weg stellen sollte. Ja, ich wäre niemals darauf gekommen, dass diese Schichten an Klamotten eigentlich dazu dienen sollen, was zu kaschieren. Dass Siri Komplexe hat. Vielleicht auch deswegen, weil ich weiß, dass sie seit Jahren in einem festen Ensemble Theater spielt. Das ist mehr ein zeitaufwendiges Hobby, denn wirklich viel verdient sie damit nicht.
Und was mich halt fuchst und was mich halt schon auch ärgert, ist, dass man jetzt fast, weiß nicht, 24 Jahre seines Lebens Theater macht, ja, und seine erste bezahlte Produktion jetzt hat, weil man dick ist, ne? Aber das wurmt einen einfach schon ein bisschen.
Kann man verstehen, oder? Siri ist seit Jahren auf Arbeitssuche. Seit einigen Monaten lebt sie sogar von Hartz IV. Aber für die Proben und die Performance bekommt sie eine ordentliche Stange Geld. Auch das ist natürlich ein Grund, weswegen sie da mitmacht. Ganz häufig bekommt Siri Rollen nicht wegen ihres Gewichts. Oder aber sie bekommt sie gerade deswegen. Und selbst wenn sie auf der Bühne steht, die Zuschauer bewerten als allererstes ihren Körper und nicht ihr Talent.
Weil ich halt auch gesagt habe, dass ich so Momente hatte, auch im Theater, wo ich echt gefühlt noch 30 Kilo weniger gewogen habe oder was. Ja, ich dann Dinge hatte, wie, dass ich einfach nur irgendwie mein T-Shirt hochgezogen habe, meinen Bauch gesehen hat und mir danach gesagt wurde, das war aber schon mutig, ne? Und denkst halt so, ja, was jetzt genau daran? Also, und vor allem warum? Am meisten nervt mich halt immer dieses, dafür, dass du dick bist, kannst du aber das und das ganz gut oder so. Oder du hast ja wenigstens noch schöne Proportionen. Ja, hä? Und jetzt so.
Ja, genau das ist es. Dieses, dafür, dass du dick bist, aber wenigstens bla bla bla. Das habe ich auch gedacht, als ich Siri das erste Mal gesehen habe. Da habe ich mich auch gefragt, ob sie das nicht ändern möchte. Abnehmen zum Beispiel. Aber gesagt habe ich ihr das natürlich nicht. So viel gesellschaftlichen Filter habe ich noch drauf.
Auch wenn ich so darüber nachdenke, was dann ist, wenn ich dann diese Performance habe, dass dann Leute vielleicht sagen, boah, dafür, dass die so eine Figur haben, haben die das echt richtig gut gemacht. So. Das will ich halt nicht, ne? Also ich will halt irgendwie eine neutrale Bewertung von dem, was ich da tue. Aber mir ist halt klar, dass das nicht stattfinden wird. Definitiv nicht.
Eine neutrale Bewertung, das gibt es für Dicke irgendwie nicht. Nicht jeder findet das gut, wenn sie sich irgendwo präsentieren. Und wir alle kennen diese Fotos. Dicke gucken traurig oder schuldig auf dem einen Bild und auf dem anderen Bild dann grinsen sie über beide Ohren, denn sie haben endlich dank irgendeiner Diät ihr Wunschgewicht erreicht. Wow! Erst wer das erreicht hat, der darf stolz auf sich sein. Der Vorher-Nachher-Effekt.
Nee, ich guck gerade, weil ich wurde nämlich heute eingeladen. Ja. Offenbar gibt es jetzt einen Namen für das Projekt.
Fat Facts?
Das da jetzt gerade, das ist das erste Mal, dass wir den Namen der Tanzperformance erfahren. Und noch so ein paar andere Infos, die alle in der Facebook-Veranstaltung drinstehen, zu der sie gerade eingeladen wurde.
In ihrer neuen Produktion Fat Facts stellen Angie Hiesel und Roland Kaiser die Ästhetik der Üppigkeit in den Fokus. Dicksein ist ein globales Massenphänomen unserer Zeit, oft gekennzeichnet von Stigmatisierung, Ausgrenzung und Leidensdruck. In Fat Facts werden stark übergewichtige Menschen mit einem positiven XXXXL-Lebensgefühl das Übermaß hinterfragen. Sinnlich, humorvoll, tragisch, poetisch, skurril. Aber ist geil, ne? Vor allem so Stigmatisierung, Ausgrenzung, Leidensdruck. Vor allem auch so, werden stark übergewichtige Menschen, wow. Also ich weiß, dass ich dicke bin, ja, aber ich fühle mich gerade, als würde ich die 200 Kilo fliegen, weißt du, so, und hätte so die... Also ich wurde, glaube ich, noch nie ausgegrenzt oder so. Also es ist halt dramatisch, habe ich das Gefühl, als die Erfahrung, die ich in meinem Leben so gemacht habe, weißt du?
Du hast dich ja selbst aus dem Schwimmbad beispielsweise ausgegrenzt.
Ja, okay.
Dann denkst du jetzt gerade, wenn du das liest, oh Gott, gehöre ich dazu?
Ja, schon so ein bisschen. Aber ich weiß es ja nicht. Weißt du, deswegen sage ich ja.
Okay. Siri macht da mit, weil sie eine Chance sieht. Und weil sie neugierig ist. Weil ihr diese Anerkennung als Künstlerin und als Performerin gut tut. Und weil sie auch das Geld sehr gut gebrauchen kann. Trägt sie halt einen Badeanzug. Egal. Augen zu und durch. Aber inhaltlich, denkt sie, betrifft sie das Ganze gar nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Bist du jetzt beleidigt? Also, wenn du das liest...
Ja genau, das habe ich mich wirklich gefragt. Ist sie jetzt beleidigt, wenn sie liest, dass sie zu den Dicken gehört?
Nö, ich bin jetzt nicht beleidigt, aber weil ich jetzt auch niemand bin, der ein verklärtes Bild von sich selbst hat, weißt du? Also, aber sonst hätte ich ja auch gar nicht bei dem Projekt zugesagt. Also wenn ich angerufen werde mit, es werden Dicke gesucht für ein Tanzprojekt und ich würde mich damit nicht angesprochen fühlen, hätte ich ja da schon gesagt, so, nee. Ich? Hä?
Und in den nächsten Wochen erzählt mir Siri immer wieder von den körperlich anstrengenden Proben für die Performance.
Und ich stehe jetzt wohl auf irgendwie so 2 Paletten Zucker und muss da mich mega krass bewegen. Das ist halt eine super krasse Körperspannung die ganze Zeit, weil ich alle 3 Sekunden das Gefühl habe, dass ich da runterdonner.
Und es wäre auch ganz schön dumm, wenn sie da runterfallen würde, mitten in der Fußgängerzone. Bisher war ja nur bekannt, irgendwo im öffentlichen Raum wird sie tanzen müssen. Jetzt ist klar... Dieser öffentliche Raum, das ist der Apostelkirchplatz in Köln. Das ist, das muss man sich mal vorstellen, der Eingang zu der Luxus-Einkaufsmeile in Köln.
Und sie meinte dann auch, ja, dass sie das total klasse findet. Dann sitzen da die Schickimickis mit ihrem...
Sie, das ist Angie Hiesel, die Künstlerin.
Antipasti und müssen sich das dann angucken. Ich glaube, sie freut sich sehr auf den Kontrast so. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finden soll.
Übergewicht ist eben ganz viel damit verbunden, dass Übergewichtige... sich in bestimmte Situationen nicht hineinbegeben.
Ja, das ist sie. Angie Hiesel.
Vielleicht nicht eben ins Schwimmbad gehen oder auch nicht in die Sauna gehen. Beim Lebensmitteleinkauf fühlen sie sich kontrolliert. Das ist einfach interessant, das hier in die Öffentlichkeit zu setzen. Gleichzeitig erfahren aber auch Übergewichtige sehr viel Ablehnung, oftmals so direkt, wie sonst andere nicht erfahren. Also jemand, wer zum Beispiel behindert ist, ist absolut vom Gesetz her geschützt. Da gibt es Antidiskriminierungsgesetze. Mit Übergewichtigen wird einfach zum Teil sowas von unmenschlich umgegangen. Ne?
Diskriminierung, unmenschlicher Umgang mit Dicken. Das, was die Künstlerin da erzählt, ist eine so viel krassere, dunklere Seite als Siris Geschichte. Ihre Reaktion auf den Veranstaltungstext war ja:
Ich wurde, glaube ich, noch nie ausgegrenzt.
Und dabei war ich einmal live dabei. Da hat die Tagesmutter zu Siri gesagt, sie müssen ihrem Sohn zu Hause mehr gesunde Sachen voressen. Hey, ich war außer mir. Und Siri, die hat bloß mit den Schultern gezuckt. Sie ist halt ein bisschen wie Teflon. Alles perlt an ihr ab. Beleidigungen, Belehrungen, alles kein Problem. Aber nochmal zurück zur Performance. Inzwischen kann Siri durchatmen. Zumindest was den Badeanzugteil angeht. Die Regisseurin haben eine zweite Frau gefunden und die hat überhaupt kein Problem damit, sich auszuziehen. Je mehr Menschen ihre Rundungen bewundern, desto besser geht es ihr. Die Finnin Aussa ist eine Botschafterin für Selbstliebe in allen Größen. Und weil es das Natürlichste der Welt für sie ist, übernimmt sie diesen Teil nicht nur im Badeanzug, sondern einfach gleich im Bikini. Das heißt für Siri:
Das waren ja Felsklötze, die mir da, ne? Man muss mich nicht mehr im Bikini betrachten, das ist ganz schön.
Bei der Performance wird Siri jetzt Leggings tragen.
Wenn du jetzt an die Performance denkst und wo du weißt, was du jetzt anhast, bist du nur erleichtert oder auch ein bisschen, ja, enttäuscht ist das falsche Wort, aber so die persönliche Herausforderung, dem so krass zu stellen.
Ich stelle mich auch so schon krass, finde ich. Ja. Also, weil ich würde jetzt nicht nur in Leggings und Oberteil mich unbedingt auf die Straße begeben. Also ich glaube, es wird so oder so genügend Bewegungen, Momente und Situationen geben in dieser ganzen Performance, die mich mehr entblößen, als es im Alltag wäre.
Entblößen. Und das viel mehr, als es sonst in ihrem Alltag der Fall wäre. Ob nun im Badeanzug oder nicht, ist am Ende egal. Nackig macht sich Siri so oder so. Und das im übertragenen Sinne. Dieses Nacktsein, das ist eine viel krassere Erfahrung, als wir beides uns damals in meiner Küche ausgemalt haben. 6-mal findet die Performance in der Luxus-Einkaufsstraße statt. Die Künstler Angie Hiesel und Roland Kaiser und ihr Team drapieren hunderte Zuckerpaletten auf dem Kirchplatz. Siri sitzt auf einem etwa 1,5 Meter großen Berg aus Zuckerpaletten und sie strickt. Auf einem Flatterband stehen Beleidigungen und Diätversprechen, lauter Kram, mit dem sich Dicke jeden Tag konfrontiert fühlen. Und Siri strickt daraus einen dicken Schal, den sie um sich wickelt.
Ein eigenes Schneckenhaus, was sie sich strickt. Ich finde, das sieht nach, ich stricke mich in mein eigenes Haus oder mein Schneckenhaus.
Nach ungefähr einer Stunde fängt es ein bisschen an zu regnen, alles wird nass, der Zucker löst sich auf. Die Performance ist dann irgendwann zu Ende. Da wird auch am Ende nicht geklatscht, habe ich erfahren, sondern die ist dann einfach vorbei. Siri steigt von dem Zuckerberg, der sich so ein bisschen durch den Regen aufgeweicht hat und aufzulösen droht, runter. Und sie geht vom Platz. Als sie um die Ecke biegt, hole ich sie ganz schnell ein.
Jetzt die berühmte Frage. Du gehst barfuß durch den Regen. Siri, wie fühlen Sie sich?
Großartig. Mir ging es noch nie besser.
Und wie geht's dir so allgemein mit der Performance?
Also mit der Performance selber immer besser, aber mit dem Ganzen drumherum immer schlechter.
Was heißt das?
Dass das einfach Kreise zieht, mit denen ich vorher nicht gerechnet hätte. Dass ich mir, glaube ich, vorher einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, wie bekannt die doch sind auch beide.
Die beiden Künstler.
Also was hier für ein Auflauf ist an Presse, an Publikum, dass wir gefühlt jeden Tag irgendeinen anderen Artikel hatten jetzt, auch im Radio dreimal schon waren, irgendwie RTL-Journal, Nachtjournal. Also das war mir überhaupt nicht bewusst alles.
Die Aufmerksamkeit, die die Performance erregt, war für Siri nie ein Teil der Abwägung.
Da, wo auch Lob ist, auch viele Kritiker sind und so. Also gerade unter so völlig inkompetenten, vom Kölner Stadtanzeiger gab es so einen Artikel, der war wirklich unterste Schublade, fand ich.
Der Artikel vom Kölner Stadtanzeiger heißt, skurrile Aktion soll auf den Leidensdruck Übergewichtiger aufmerksam machen.
Vor allem, weil der überhaupt nichts mit, ich mache mich jetzt ganz nackt.
Wir sind jetzt in der Umkleide. Siri zieht sich aus. Also wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne. Raus aus dem Schutzmantel, durch den nichts durchging.
Weil er überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat. Also er hat einfach behauptet, es würde um den Leidensdruck der Dicken in unserer Gesellschaft gehen und das tut es halt einfach nicht mehr annähernd.
Naja, genau genommen zitiert der Artikel Wort für Wort den Veranstaltungstext. Darin steht, die Performance will auf die Stigmatisierung, Ausgrenzung und den Leidensdruck übergewichtiger Personen aufmerksam machen. Damit konnte Siri schon beim ersten Mal nichts anfangen. Und jetzt, wo es in der Zeitung steht, noch viel weniger. Sie gehört doch gar nicht zu der Gruppe, die leidet.
Und gerade bei Facebook, das halt riesen Wellen geschlagen hat. Jeder zweite Kommentar war irgendwie, sollen die Fetten doch abnehmen und sollen jetzt nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, dass sie so dick sind. Und also es ging so in diese Richtung. Ne?
Die hätten sich mal lieber aufs Fitnessbike setzen
Die dicken Menschen
sollen.
Sind selbst schuld.
Idealbild besteht
dann
heutzutage halt darin, abnehmen, dass man sich ausgewogen so ernährt. Lassen.
Das sind Facebook-Kommentare von Menschen, die ohne jeglichen Filter dein Aussehen bewerten, kommentieren, gemein sind, beleidigen.
Und das merke ich halt, dass das mich mehr mitnimmt, als ich gedacht hätte. So.
Ja, da haben wir vorher drüber geredet, und da warst du noch Teflon-Siri.
Ja, Teflon-Siri ist nicht mehr. Ich meine, dass es diese Kommentare geben würde, das ist für mich keine Überraschung. Aber dass sie Siri so treffen, das schon. Ganz am Anfang in meiner Küche, als wir über die Meinung anderer über ihren Körper gesprochen haben, da war ihr das scheißegal. Diskriminierung hatte sie nie erlebt. Und jetzt ist es wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Siri erlebt plötzlich durch diese Performance Diskriminierung und Ausgrenzung am eigenen Leib. Ihre Scham war wie eine Art Schutz. Und jetzt, wo sie sich nackig gemacht hat, wo sie ihren Scham überwunden hat, da gehen diese Beleidigungen unter die Haut.
Also ich bin Teflon, wenn es um etwas geht, von dem ich weiß, was das heißt. Ich habe aber ein Problem damit, dass Menschen einfach die Fresse aufmachen, wenn sie keine Ahnung haben. Und vor allem, wenn sie nicht wissen, worum es überhaupt geht. Und wenn man dann auch Passanten vorbeigehen und sagen, ach ja, davon habe ich gehört. Ach ja, das soll so zeigen, wie die sich fühlen. So, dann sollen sie halt dünner werden. So, halt nein, einfach nein.
Siri und ich haben am Anfang beide gedacht, dass es bei dieser ganzen Sache darum geht, wie sie sich selbst überwindet und ihren Körper im Badeanzug präsentiert. Aber es geht um etwas anderes. Etwas ganz anderes.
Also ich bereue das auf gar keinen Fall. Auch wenn es ein Thema ist, mit dem ich mich vielleicht so gar nicht unbedingt auseinandersetzen wollte, ne, in dieser Intensität. Aber ja, jetzt war es soweit.
Jetzt war es soweit. Erst während der Performance ist Siri klar geworden, es geht hier nicht darum, dass sie irgendeine Rolle spielt. Es geht um sie selbst. Und den größten Mut erfordert es nicht, einen Badeanzug zu tragen. Den größten Mut, den erfordert es, dass sie sich selbst nackig gemacht hat und zu sich selbst steht. Zu sagen, ja, ich bin dick. Und dieses Dicksein ist gar nicht so leicht. Es ist schwer.
Rebecca Entler hat Siri begleitet bei der größten Überwindung, die sie bisher meistern musste.
Deutschlandfunk Nova 100.
Nilo, die ersten Dinge, die uns einfallen, wenn wir über Mut nachdenken, dann ist es sowas, ja, wo jemand was Krasses macht. Anke zum Beispiel, ne, der Sprung vom Zehner, für mich eine krasse Aktion auf jeden
ja,
Fall.
Ja, oder so Extremsportarten. Also ich glaube, wir denken in erster Linie an so körperliche Grenzen überwinden. Ne?
Dann haben wir schon angesprochen Zivilcourage. Also was weiß ich, eine Oma, die sich zum Beispiel im Bus gegen denjenigen wendet, der andere rassistisch beschimpft. Oder
ja,
sowas.
Oder Diktaturen, also aus moralischen Gründen illegale Dinge tun. Was weiß ich, wie im Nationalsozialismus irgendwie jüdische Bürger helfen oder heute auch Fluchthilfe oder so. Ne?
Ja, das sind alles so, kann man sagen, große Formen des Muts, sichtbare Form. Aber bei der Geschichte von Siri, da haben wir gerade auch gehört, dass Mut sich ja auf einer viel kleineren Ebene abspielt. Irgendwie unsichtbar für andere Leute in uns drin.
Ja, genau. Das sind diese innere Überwindungen bei kleinen Ängsten oder Bedenken oder auch Hemmungen. Und zwar bezogen auf die Dinge, die von außen eben manchmal gar nicht so verstanden werden. Ne?
Hast du da Beispiele von dir persönlich?
sich beschweren im Restaurant zum Beispiel, wenn irgendwas nicht schmeckt, wenn das Essen nicht schmeckt, mache ich nicht.
Das kann ich auch nicht.
Hasse ich. Furchtbar.
Und das Krasse ist, ich bewundere, wenn ich mit Leuten essen bin, die das machen, ich bewundere die zutiefst.
Oder zum Beispiel irgendwas sagen, wenn man auf der Straße was sieht, was echt nicht in Ordnung ist. Also im Grunde geht es ja darum, unbequem zu sein. Ne? Aber Mut geht auch bezogen auf positive Dinge, wie Lob aussprechen zum Beispiel oder Komplimente bringen, wo sie gar nicht erwartet werden, bei fremden Menschen zum Beispiel, was weiß ich, wenn man jemanden an der Haltestelle sieht, der tolle Schuhe hat, dass man sagt so, hey du, ey, tolle Schuhe oder tolle Haare oder so.
Macht man dann nicht, ne? Nee. Und das ist ja eigentlich komisch, weil wenn es mal passiert, also wenn man es dann doch mal macht, dann ist das ein ganz tolles Gefühl. Und wenn man es andersrum erlebt, dass das jemand zu einem sagt, dass jemand einem einfach so, ein Wildfremder, ein Kompliment macht, ja, das toll. Ist toll.
Das ist toll. Man denkt dann so einen ganzen Tag drüber nach irgendwie. Ne? Ich habe da auch ein gutes Beispiel, eine Geschichte aus dem Leben. Es gab so eine Phase, da haben mich einige Busfahrer in der Stadt so richtig abgefuckt mit ihrer Fahrweise. Ne? Also ich hatte das Gefühl, irgendwie permanent rumgeschleudert zu werden im Bus. Ich habe auch ältere Menschen gesehen, die hingefallen sind oder ihr Gleichgewicht verloren haben und so, weil eben manche Fahrer so ruppig und aggro gefahren sind. Und dann hatte ich einmal einen Fahrer, der sowas von rücksichtsvoll und sanft gefahren ist. Da war ich, das klingt jetzt total bescheuert, aber in dem Moment hat sich all mein Wut der letzten Wochen so entladen und ich war so emotional, so dankbar für diese tolle Fahrt, dass ich mir dann vorgestellt habe, wie ich so beim Aussteigen sage, so, oh, lieber toller Busfahrer, vielen Dank, Sie sind der beste Fahrer der Stadt, Sie fahren wie ein Engel und am liebsten würde ich Blumen vorbeibringen oder so. Ich habe dann dieses Gespräch wirklich in meinem Kopf bestimmt so 10 Minuten während der Fahrt ausformuliert. Ja, um dann am Ende wortlos aus dem Bus zu steigen. Ich habe mich einfach nicht getraut.
Warum?
Weil ich mir albern vorkam, glaube ich, weil ich dachte, der Fahrer wird irgendwie mit den Schultern zucken oder denken so, hey, big deal, okay, sie hat nicht alle Latten am Zaun und die Passagiere drumherum auch, habe ich gedacht.
Aber wahrscheinlich hätte der sich wahnsinnig gefreut und die Fahrgäste, die anderen, wären total begeistert und beeindruckt gewesen.
Vielleicht.
Ich glaube, wir brauchen mehr Mut zu Komplimenten, zu Nettigkeiten und wir könnten daraus
auch ja.
Auch zu Beschwerden. Wir könnten ja da mal für uns so eine persönliche Mutprobe machen die nächsten 2 Wochen und dann erzählen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was wir so geschafft haben.
Deutschlandfunk Nova 100.
Eine Mutprobe. Also ich kann mich, glaube ich, an nur eine einzige Mutprobe erinnern, die ich mal irgendwann gemacht habe. 13, 14 war ich da. Und die Aufgabe war, haben wir uns ausgedacht, was aus dem Supermarkt klauen. Eine Packung Rocher habe ich tatsächlich eingesteckt. Mich hat man nicht erwischt, aber ich hatte eine Riesenangst. Ansonsten war ich immer eher der Typ, der gesagt hat, nee, da muss ich nicht mitmachen, das ist mir alles zu doof. Die Folge davon aber, ich bin nie vom 10-Meter-Brett gesprungen. Ja, das ist ja eigentlich der Mutprobenklassiker überhaupt. Ehrlich gesagt, ich bin nie vom 5er gesprungen, nicht mal das. Ich habe auch nicht das Bedürfnis bisher. Für diese 100 wollten wir aber eine Mutprobe machen. Und deswegen haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporterin Anke van der Weyer gefragt, bist du so mutig und springst für uns vom 10er? Ihre Antwort? Ich versuch's mal.
Aufs Experiment.
Auf die Höhe.
Glaubst du, ich spring runter?
Ich glaube, du springst runter.
Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Manchmal bin ich mir super sicher, dass ich auf jeden Fall runterspringe. Und manchmal denke ich so, es kann auch sein, dass ich da stehe und sage, fickt euch alle.
Vielleicht gehst du nicht mal hoch.
Nee, hoch gehe ich.
Ich glaube, du springst.
Und was macht dich das glauben?
Ja, nicht. Ich habe ein Gefühl, dass du springst.
Mein Freund Johannes und ich, wir sitzen am Küchentisch. Wir trinken Portwein, wir essen Kirschen und wir sprechen über morgen. Morgen soll ich vom 10-Meter-Turm springen. Oder möchte. Wobei, ob ich das möchte, da bin ich mir selbst nicht so sicher. Versuchen will ich es aber zumindest. Johannes ist ruhig, aber das ist er eh irgendwie immer. Ich habe unser Vorhaben den Tag über erfolgreich ignoriert. Jetzt, wo wir drüber sprechen, da kriegt die Aufregung in mir hoch. Deswegen muss ein Plan her. Ein Plan? Der gibt mir das Gefühl von Sicherheit.
Ich habe im Internet aber auch gelesen, dass manche vorschlagen, sich langsam die Form anzueignen und zu perfektionieren beim 3er, 5er und dann erst beim 10er.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich eventuell ein oder zweimal vom 3er springe. Aber beim 5er wird die Angst schon so groß sein, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob ich vom 5er oder vom 10er springe. Und wenn ich dann vom Fünfer völlig traumatisiert unten ankomme, dann werde ich nicht mehr vom Zehner springen. Aber ich springe nicht vom Fünfer vor. Ich bin in meinem Leben noch nicht mal vom Fünfer gesprungen. Also sobald ich anfange, darüber nachzudenken, ob ich springe oder nicht, denke ich alle zwei Sekunden, ja, nein, ja, nein, ja, nein.
Hast du das so vor dir, die Höhe?
Nein.
Ich kann das überhaupt nicht visualisieren, wie hoch 10 Meter sind.
Ich weiß, dass meine Eltern immer früher gesagt haben, dass unser Haus das Dach auf 10 Metern ist. Und das fand ich schon wahnsinnig hoch.
Und du hattest keine Phase, wo du mit Regenschirm vom Dach springen wolltest?
Nein. Ich habe ja auch, wenn ich Albträume habe, habe ich ja so Höhenalbträume. Also ich habe auch manchmal andere Albträume, aber wenn ich Albträume habe, dann drehen die sich oft um so Höhensachen. Und darum, dass ich irgendwo runterfalle oder so.
Weil wirklich passieren kann ja einfach nichts, wenn wir es nicht...
Das sage ich mir halt auch. Ich denke mir halt, in einer anderen Minute weiß ich ganz ehrlich, das haben schon irgendwelche 7-jährige Pimpfe gemacht. Man wird ja wohl von diesem scheiß Bretter runterspringen.
Genau, im schlimmsten Fall hast du halt irgendwie...
Rote
Flatschen zum Angeben.
Eine Stunde haben wir Zeit insgesamt.
Von
reinkommen bis raus sein.
Okay.
5 Minuten Plausch mit dem Bademeister. 5 Minuten umziehen. Mhm. 10 Minuten Dreiertraining. Dann sind wir bei 20 Minuten. Dann klettern wir da hoch und stellen die Technik ein. Dann ist ja schon eine halbe Stunde rum.
Ja, Schlag auf Schlag. Ja,
aber eine halbe Stunde passt.
Ich glaube schon, dass es passt.
Dann habe ich noch ungefähr 15 Minuten Zeit, um mit mir zu ringen. Und dann springe ich entweder runter oder ich gehe wieder runter. Wir trinken jetzt noch einen Rum, kleinen für die Beruhigung. Auf die Nerven und bis morgen.
Spoiler, den Plan, den werden wir komplett verwerfen. Aber erstmal gehen wir jetzt schlafen. Am nächsten Morgen, da wache ich einigermaßen verballert auf. Wir setzen uns ins Auto und wir machen uns auf den Weg Richtung Schwimmbad.
München befindet sich auf der schnellsten Route, Ankunft 8:29 Uhr.
Es ist Sonntag. Es ist kurz nach 8. Wir sind auf dem Weg zur Sporthochschule. Die machen nämlich freundlicherweise auf für uns extra, schon früher. Also da kann man normalerweise eh nicht rein, aber wir können da jetzt gleich rein. Ich konnte nichts essen, ich konnte nichts trinken und ich habe die ganze Nacht in unterschiedlichen Versionen davon geträumt, was passiert, dass es nachher schief geht. Ich fühle mich ganz genauso wie früher in der Uni, als ich auf dem Weg zu einer Klausur war, nämlich so, als wäre ich ein Schwein, das zu seiner eigenen Schlachtung fährt. Und ich weiß aber auch, in 2 Stunden ist es vorbei. Ich weiß zwar nicht, was in der Zeit dazwischen passiert, aber entweder ich habe in 2 Stunden das gemacht oder nicht. Früher dachte ich immer so, naja, entweder ich gebe halt ab und schreibe nichts hin, dann habe ich es aber auch in 2 Stunden hinter mir. Oder ich gebe halt ab und schreibe irgendwas hin.
Auf dem Weg vom Parkplatz zum Schwimmzentrum, da werde ich immer nervöser. Ich versuche mit Rationalität gegenzusteuern und ich konzentriere mich darauf, dass das Kopfkarussell sich nicht zu sehr dreht.
Jetzt haben wir was erreicht, was Schwimmzentrum heißt und da ist leider auch schon eine Person drin. Es kommt auf jeden Fall schon Schwimmbadfeeling auf, weil man riecht das Chlor.
Wir gehen rein und treffen Herrn Küppers. Der wird bei dem Unterfangen hier noch eine ganz besondere Rolle spielen.
Guten Morgen.
Wissen Sie Bescheid, wer ich bin?
Ich weiß Bescheid.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Wer sind Sie?
Mein Name ist Küppers.
Alles
klar. Wie das gleichnamige Körlchen in Köln.
Okay, hallo.
Sie wollen vom Zehner springen?
Die Sache ist folgende. Ich bin noch nie vom Zehner gesprungen. Ich bin auch noch nie vom Fünfer gesprungen. Und deswegen habe ich die ehrvolle Aufgabe, vom 10-Meter-Brett zu springen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich am Ende traue, aber wir werden es versuchen.
Ich gebe Ihnen nur einen guten Rat. Sie dürfen nicht lange überlegen. Je länger man oben steht, umso mehr baut sich ein negatives Gefühl im Magen auf. Das gibt nachher Magensausen, Beine flattern und ich weiß nicht was noch alles. Und dann geht's gar nicht mehr. Also am besten ist hochgehen, gucken, ob frei ist. und runterspringen.
Sollte ich vorher mal vom Dreier springen oder so? Irgendwie sowas machen?
Also ich würde mich persönlich da so ganz langsam rantasten. Das heißt, ich würde erstmal vom Einer springen,
ja,
dann vom Dreier. Und dann geht man auf den Fünfer und dann nimmt man die nächste Stufe, 7,5, 10. Dann hat man also irgendwo einen gewissen Überblick, sage ich mal, was kommt auf einem zu. Man sieht den Turm von unten mit einem ganz anderen Auge, mit einem ganz anderen Blickwinkel und dann sagt man, ist doch kein Problem. Nur wenn man da oben steht, dann sieht die Welt etwas anders aus. Und dann sieht man auch die Halle, dann sieht man auch die Entfernung, dann sieht man das Ganze aus einer Perspektive, wo ich sage, man steht 10 Meter höher, selbst die Körpergröße kommt, ist man schon fast auf 12 Meter höher, dann ist das schon etwas anderes. Ne?
Wie tief ist das Wasser?
5 Meter.
Okay. Also eigentlich 17 Meter, die du runter siehst.
Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir eine sogenannte Bubble-Anlage da einschalten. Das ist so eine Sprudelanlage, da wird Luft ins Wasser unten reingelassen. Dann haben sie also praktisch wie so ein Blasenkissen, wo man da reinspringt. Aber ich schätze sie schon ganz mutig ein.
Ja, was gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie mich mutig einschätzen?
Die Art und Weise, wie Sie da rangehen.
Herr Küppers ist großartig. Er hat eine väterlich beruhigende Wirkung auf mich. Als er sagt, er schätzt mich mutig ein, da fühle ich mich auch direkt mutiger. Wenn er vom Runterspringen erzählt, dann klingt das Ganze auch direkt irgendwie machbarer. Und er strahlt ein wahnsinniges Vertrauen aus. Deswegen werfe ich auch sofort den Plan von gestern über den Haufen, als er mir rät, mich langsam ranzutasten. Ha, von wegen nicht vom Fünfer springen. Nachdem ich mich umgezogen habe, springe ich erst 3-mal vom Dreier. Sogar das kostet anfangs Überwindung. Das klappt dann aber ganz gut. Also rauf aufs Fünfer. 3-mal springe ich runter. Beim 3. Mal, da schreie ich sogar nicht mal mehr.
Also runterspringen, nicht drüber nachdenken. Das macht der Körper, das machen Sie ganz allein.
Durch die Sprünge jetzt soll ich lernen, meinen Körper auf dem Weg nach unten richtig anzuspannen. Pobacken zusammen und runter. Und dann gehen wir es an. Den 10-Meter-Turm.
Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level.
Ich bin jetzt gerade vom Fünfer gesprungen, ne? Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Zehner so viel schlimmer wird. Aber das habe ich vorher gedacht. Und jetzt ist entweder die Wahl, dass ich vom 7,5er springe und dann vom Zehner oder dass ich halt sofort vom Zehner springe. Und jetzt habe ich richtig Arschwasser gerade. Wir gehen jetzt mal hoch auf die Plattform.
Gehen mal hoch.
Wir stehen jetzt weit weg von der Absprungkante auf dem 10-Meter-Brett. Und jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Ich spüre deine Aufregung.
Ich muss es einfach machen. Ja, ich muss das einfach machen. Also so sieht es halt einfach jetzt aus. Es dauert ungefähr eine halbe Sekunde. Ich werde einen Schrei des Entsetzens ausstoßen.
Also machst du es?
Ich kann dir nicht sagen, ob ich es mache oder nicht, bis ich nach vorne trete. Mein Emotionspegel ist gerade so hoch, dass es sein könnte, dass ich auch einfach heule, wenn ich da unten angekommen bin. Ich habe irgendwie jetzt gerade das Gefühl, wenn ich nach vorne gehe und gucke, dann springe ich nicht. Das ist so lustig. Ich bin gerade vom 5-Meter-Brett gesprungen. 3 fucking Mal. Und irgendwie denke ich so, ob man jetzt fällt oder fällt, ist jetzt auch nicht mehr so ein großer Unterschied. Das sagt hier das Gehirn, ne? Und mit dem Rest sieht es ganz anders aus. Weißt du, ich hätte es jetzt schon 3-mal gemacht. Also nicht 3-mal, aber ich hätte es jetzt schon 7-mal hinter mir.
Ja,
stimmt. Es könnte jetzt schon vorbei sein. Wir gehen jetzt das Thema Mut an. Du gehst jetzt weg, okay? Falls mir irgendwas passiert, ich hab dich lieb.
Ich gehe nach vorne an die Brettkante. Herr Küppers macht den Sprudler an. Ich kneife die Pobacken zusammen. Und dann zucke ich und spring nicht. Riesendrama. Es ist genau das passiert, was wir vermeiden wollten. Was sich eben noch so locker angefühlt hat, das kippt gerade komplett.
Ich stand gerade ganz vorne, ich bin wieder zurückgegangen. Ich wäre fast drüber gewesen. Ich war eigentlich schon drüber. Und jetzt bin ich wieder hier. Es ist so eine Scheiße gerade.
Willst du nochmal runtergehen?
Nein. Es ist gerade eine richtig große Scheiße. Ich wäre fast gesprungen gerade. Ich stand an der Kante.
Ich weiß überhaupt nicht, warum ich nicht gesprungen bin. Ich war im Kopf schon gesprungen.
Man hat den kurzen Moment gesehen, wo du was drüber warst.
Ich bin gerade ganz kurz vorm Heulen. Glaubst du, dass ich dabei sterben werde?
Ich glaube, du wirst dabei nicht sterben. Okay.
Hier sind schon ganz viele Leute runtergesprungen, ne? Hier sind schon ganz viele Leute runtergesprungen, ne?
Ja. Es ist kurz vor 10. Ich habe noch einen einzigen Versuch. Einmal noch schmeißt Herr Köppers mir den Sprudler an. Einmal noch trete ich nach vorne.
Ich bin runtergesprungen.
Das war super, wirklich.
Ich bin runtergesprungen.
Ich hab's gesehen und
du jetzt einen High Five. Danke. So.
Gut gemacht.
Krass. Richtig krass.
Sehr gut.
Ich kann mich jetzt schon nicht mehr an das Gefühl erinnern, das ich hatte, als ich da oben stand.
Aber man hat etwas geschafft. Man ist über seinen eigenen Schweinehund drüber hinweggegangen und hat einfach diesen Sprung gemacht. Und das ist ein Erfolgserlebnis, das nimmt einen so schnell keiner mehr.
Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Wo der Schrei herkam, ich weiß es nicht. Aber ich bin gesprungen. Ich habe die letzte Chance genutzt und ich habe es einfach gemacht. Keine Ahnung, was anders war als beim ersten Versuch. Aber ich bin unten. So richtig erleichtert bin ich allerdings noch nicht. Das kommt erst, als wir geduscht in Herrn Köppers Büro sitzen. Ohne den und seine beruhigende Ausstrahlung wäre ich da niemals runter.
Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich weiß ja jetzt, dass ich es kann. Wenn ich will. Wenn ich denke, ich muss. Ja, echt vielen Dank.
Sehr gerne.
Witzig, jetzt ist es kurz nach 10 und jetzt habe ich es gemacht.
Ich finde, dass da, die haben sich richtig gut verhalten darauf.
Danke. Dann haben wir uns jetzt ein Frühstück verdient, oder?
Ich würde sagen, mit Rührei und einem dicken Milchkaffee. Anke van der Weyer ist vom Zehner gesprungen. Danke dafür. Niloufar Elhami ist bei mir noch im Studio. Bist du mal vom Zehner gesprungen?
Ich bin vom Sprungturm vom Fünfer gesprungen, aber nie vom Zehner, obwohl ich dann in der freien Natur mal so von 14 Metern gesprungen bin. Das war von so einer Klippe auf Zypern in so eine tiefe Lagune. Da konnte ich aber irgendwie den Boden nicht sehen. Auf jeden Fall gab es so eine optische Täuschung oder sowas. Sonst hätte ich mich das nicht getraut. Ich glaube nämlich, dass es schwieriger ist, im Schwimmbad in dieses klare Wasser von oben zu springen.
Die Idee für diese Mutprobe in der 100, also die Idee, Anke vom Zehner springen zu lassen, die hatten wir ja durch ein Video der New York Times. Und dieses Video ist wirklich unfassbar beeindruckend, obwohl es so simpel ist.
Das Video ist in einem schwedischen Schwimmbad gedreht worden. Da sieht man, wie ganz unterschiedliche Menschen alleine oder auch zu zweit hochgehen.
I get it.
Und wie sie da so halblaut denken oder auch Selbstgespräche führen oder miteinander so.
Da habe ich schon mal gesagt, man soll bestimmen, was wir hier, oder?
Da hört man zum Beispiel so ein junges Paar, die diskutieren dann eben, wer zuerst und wie sich das anfühlt und geh mal bloß weg und du springst und dann komme ich hinterher oder sowas. Und man sieht auch die Aufregung in den Gesichtern, ne? Also man hört auch zittrige Stimmen und das ist so wunderbar und trotzdem so existenziell, oder Paulus?
Ja, das Krasse ist, was das mit einem macht. Also du sitzt da und siehst die verschiedenen Leute und kriegst irgendwie so direkt die verschiedenen Emotionen mit. Also du fängst an mitzuschwitzen, Angst zu haben.
Da schlägt der eigene Puls irgendwie total mit und ja, und dann sieht man zum Beispiel auch, wie total durchtrainierte, taffe Jungs dann wieder runterklettern, so vor lauter Angst und mit auch so ein bisschen mit verletztem Stolz. Oder auch wie manche Ältere, da gibt es zum Beispiel eine ältere Frau, die so ganz leise, so unmerklich mit sich ringt, so, also unglaublich sympathisch und intim und so hin und her überlegt und sagt so, oh verdammt, nein, ich kann das nicht, auf gar keinen Fall. Und dann zum Schluss einfach ganz unaufgeregt, so fast ohne Kraft, so wupp, einfach nur springt. Es ist einfach ein wunderbares Video. Das kann man sich immer wieder angucken.
Und das könnt ihr auch tun auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova 100.
Heute hat der Bundestag den Weg freigemacht für die Ehe für alle. Eine mutige Entscheidung? Ja, vielleicht eher eine überfällige Entscheidung. Denn die Republik war ja längst reif dafür. Vor 25 Jahren aber, da hat eine mutige Aktion von 250 schwulen und lesbischen Paaren vielleicht den Grundstein dafür gelegt, dass die Republik heute reif für die Ehe für alle ist. Aktion Standesamt hieß die Aktion. Die gleichgeschlechtlichen Paare haben in der ganzen Republik bei Standesämtern das Aufgebot gemacht. Also das heißt, dass sie angekündigt haben, sie wollen heiraten. Sie sind dann auch hin zum Standesamt mit allem, was für eine Hochzeit so nötig ist. Axel Blumenthal ist heute im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft schwul-lesbischer Paare. Er war dabei im August 1992. Wir haben ihn heute ganz spontan erreichen können auf dem Handy am Pariser Platz, wo er auf einer Kundgebung die Ehe für alle gefeiert hat. Ich wollte von ihm wissen, wie kam es dazu, dass du mitgemacht hast, Axel, damals, 1992?
Ich bin vom Beruf Sozialarbeiter und habe damals in der AIDS-Beratungsstelle gearbeitet und habe halt mehrfach erleben müssen, dass Paare, bei denen einer an AIDS erkrankt war, dann in großes Bedrängnis geraten sind, als dieser Partner dann verstorben ist. Dann kam die Verwandtschaft an, die sich nicht gekümmert hatte, wie Ratten aus den Löchern, klaute nicht nur den Leichnam, sondern wollte auch die Hälfte des Erbes haben, selbst wenn es da anders lautende Testamente gab. Und der Staat hat dann 50% Steuern auf den Rest rausgehauen. Und Witwe und Rente gab es auch nicht. Ich habe erleben müssen, dass Partnerschaften aufgelöst wurden im Bekanntenkreis, weil ein ausländischer Partner abgeschoben worden ist. Und all diese Sachen haben mich so wütend und zornig gemacht, dass ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich bin kein Bürger zweiter Klasse. Ich habe in diesem Land genau die gleichen Rechte wie jeder andere und ich sollte sie auch kriegen.
Ich will mal mit dir vor das Standesamt gehen. Kannst du sagen, was ihr da genau gemacht habt? Wie sah das aus, auch für dich?
Ja, wir sind da hingegangen, wir haben lachsfarbene Sakkos gehabt, mein damaliger Partner und ich. Und mit den anderen Paaren zusammen haben wir natürlich ein kleines Blitzlichtgewitter davor gehabt. Und das Schöne war, als wir dann wieder runterkamen, stand meine Mutter da. Meine Mutter war zum damaligen Zeitpunkt, muss ich mal kurz nachrechnen, 69 Jahre alt, lebte in einem kleinen Vorort von Hannover. Und wir sind alle zusammen am nächsten Tag auf der Titelseite der Lokalpresse gewesen. Und wenn wir über Mut reden, dann ist es vielleicht auch mein Mut, aber ihr Mut dabei ist auch nochmal ein ganz anderer gewesen, finde ich. Und ne, das war halt die Löwin, die sich vor ihre Söhne stellt.
Deine Mutter, eine mutige Mutter. Wie hast du dich denn gefühlt? Warst du aufgeregt vor der Aktion?
Total. Total. Ich hatte in den Tagen davor massiv Pressearbeit gemacht. Wir hatten das Fernsehen da, wir hatten mit dem Norddeutschen Rundfunk eine Reportage gedreht, eine halbstündige. Ich hatte vorher auch schon beim ZDF in einer Doppelpunktsendung gesessen. Und jedes Mal ist man völlig aufgeregt. Und nach dieser Doppelpunktsendung, das war also der erste große öffentliche Auftritt, war das bemerkenswert, dass ich am nächsten Tag in der U-Bahn in Hannover mehrfach angesprochen wurde, wie mutig das gewesen sei und eigentlich nur positive Reaktionen gekriegt habe, auch 1992 schon. Wir haben natürlich damals gewusst, dass wir beim Standesamt eine Abfuhr kriegen würden. Das war völlig klar. Aber diese Abfuhr war ja sozusagen der Einstieg in das Klageverfahren, von dem wir wussten, dass es bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen würde. Und es musste einfach wirklich sein, dass wir einen Anfang machen.
Und am Ende hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Ehe für alle kommen kann, wenn die Gesellschaft dafür reif ist. Also haben Axel Blumenthal und seine Mitstreiter dafür gekämpft, dass das passiert. Und heute haben sie einen Grund zu feiern. Manchmal braucht es eben den Mut von ein paar Menschen, um richtig was zu bewegen. Hier ist die 100, Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Wir alle hatten wahrscheinlich irgendwann mal den Gedanken oder die Sehnsucht, ich könnte doch was ganz anderes machen. Ich könnte Biolandwirt sein und Gemüse anbauen. Ich könnte eine Surfschule in Portugal aufmachen. Ich könnte es mal wieder versuchen mit der Kunst. Naja, und klar könnten wir. Das Einzige, was uns fehlt, Mut. Mut, die Sicherheit zu verlassen, aus den Gewohnheiten auszusteigen. Und deswegen bewundere ich Menschen, die sich entscheiden, den Traum zu leben. Menschen wie Caro. Caro war Pfarrvikarin, also sozusagen Pfarrerin in Ausbildung. Sie war auf dem Weg zu einem festen Job, mit einem festen Einkommen, mit recht geregelten Arbeitszeiten. Aber sie hatte den Mut, das alles einzutauschen gegen einen Knochenjob mit 16-Stunden-Tagen, weil dieser Job ihr Traum war. Kochen in einem der besten Restaurants in Frankreich. Julia Möckel erzählt die Geschichte von Caro Autenried und wie es zu diesem mutigen Schritt gekommen ist.
Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ja, das ist es, das will ich machen.
Ein Moment, der alles verändert. Sowas gibt's nur im Film, dachte ich immer. Aber die 30-jährige Caroline Autenried hat ihn erlebt, diesen Moment.
Das fing eigentlich damit an, dass ich da in dieses Hotel reinkam, ins Restaurant.
C'est le restaurant 3 étoiles de Marseille. Le petit Nice brille au firmament de la cuisine gastronomique.
Ich habe zuerst ein Aperitif an der Bar genommen und habe so rausgeschaut aufs Meer.
Und dann kam eben dieser Chef um die Ecke, den ich damals in dem Film gesehen hatte. Und da habe ich gedacht, ja, ich glaube, das wird was. Das hat man auch dann richtig gespürt, so im Moment. Dass jetzt passiert was.
Ach was, ein Moment. In Caros Geschichte wimmelt's nur so von Momenten, in denen sie gespürt hat, da geht was, da bewegt sich was. Momente, die ich in meinem Leben so noch nicht erlebt habe. Vielleicht bin ich deshalb auch so fasziniert von Caros Geschichte. Aber der Reihe nach. Los geht alles Anfang 2011. Da ist Caroline Autenried 26, hat vor kurzem ihr Theologiestudium in Tübingen abgeschlossen und macht gerade ihre Ausbildung zur Pfarrerin. Als junge Vikarin in einer evangelischen Gemeinde in Stuttgart.
Ich bin halt Pfarrerstochter und bin in dem Milieu aufgewachsen. Und ich kam dahin und ich habe mich einfach... Hab mich so gefühlt, als ob ich den ganzen Tag zu Hause wäre.
Caros Eltern, ihr Opa, eine ihrer beiden Schwestern, alle Pfarrer von Beruf. Ein toller Beruf, findet Caro. Man gibt Religionsunterricht, tauft, vermählt, hält Gottesdienste. Total abwechslungsreich. Eigentlich.
Für mich war es alles dermaßen natürlich, dass ich bei meinem ersten Gottesdienst zum Beispiel überhaupt keinen Herzrasen hatte. Und meine Kollegen sind fast ausgeflippt. Im ersten Gottesdienst und haben Panikattacken gekriegt oder irgendwie sowas. Und ich hatte einfach nichts. Ich war vollkommen cool. Da habe ich schon gemerkt, das stimmt nicht. Das kann so nicht weitergehen. Kannst nicht dein Leben jetzt so verbringen, immer in diesem Milieu, immer in diesem Biotop. Das geht nicht. Ich will raus.
Mit diesem Grundgefühl sitzt Caro Anfang Januar 2011 abends zu Hause vorm Fernseher und bleibt an einer Doku hängen. Einer Doku über französische Sterneköche.
Die haben so ihre Betriebe vorgestellt und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ja, das ist es, das will ich machen.
Gekocht und gegessen hat Caro schon immer gern, aber woher kommt plötzlich die Entscheidung, das jetzt beruflich zu machen? Und warum in genau dieser Nacht?
Bis ins Letzte kann ich das nicht erklären. Das war einfach so. Das hat mich total fasziniert, was ich da gesehen habe. Das waren erstens also tolle Köche, die ganz interessante Betriebe hatten und auch ihre Region halt immer vorgestellt haben, so in Frankreich, ganz malerische Orte. Und ich bin eh ein Frankreich-Fan.
Ein Ort fasziniert Caro ganz besonders. Das Drei-Sterne-Restaurant Le Petit Nice in Marseille.
Direkt einfach an der Küste, man kann von der Terrasse direkt ins Meer springen. Die Fischer legen direkt am Restaurant an und bringen da ihre Fische rein. Und es ist in Marseille und Marseille fand ich schon immer eine total faszinierende Stadt. Und dann war ich einfach total so entflammt und habe gedacht, jawohl, das wär's.
Da ist er, zum ersten Mal. Der Moment, in dem Caro spürt, da geht was. Und es ist auch der erste Moment in dieser Geschichte, an dem ich spüre, wie verschieden wir sind, Caro und ich. Nie im Leben würde ich in einer Nacht alles über den Haufen schmeißen. Caro schon. Als die Doku zu Ende ist, bleibt sie noch wach und recherchiert im Internet zu ihrer neuen Faszination, Kochen. Dabei stößt sie auf Vincent Klink, den Sternekoch vom Stuttgarter Restaurant Wielandshöhe.
Ich wusste eigentlich nicht viel darüber und bin dann auf die Homepage und habe da also so ein bisschen rumgestöbert und manches gelesen und fand es total gut, was er so geschrieben hat und habe gedacht, Mensch, das ist mir sympathisch und ich frage den mal, was er davon hält, eine Ausbildung als Köchin in Frankreich zu machen. Und da habe ich ihm eine E-Mail geschrieben in der Nacht, das war vielleicht um 3 nachts.
Dann habe ich gesagt, als Deutscher in Frankreich eine Lehre zu beginnen, das halte ich für die reine Hölle.
Vincent Klink antwortet sofort. Gleich am nächsten Morgen rät der Sternekoch Caro davon ab, direkt nach Frankreich zu gehen.
Der Chauvinismus dort ist groß und wir Deutschen in französischen Küche Augen sind mir allenfalls geeignet, Sauerkraut zu kochen. Also das sind die Vorurteile riesig. Und ich habe sofort erkannt, dass die nicht blöd ist. Ich habe gesagt, aber wie wär's denn hier? Bei uns ist doch auch nicht schlecht. Und So ging's los.
Vincent Klink fördert in seiner Küche ganz bewusst Quereinsteiger aus anderen Berufen. Die sind zwar älter, wissen aber, was sie wollen, sagt der 65-Jährige. Und für ihn als Chef falle die Erziehungsarbeit weg. Vincent Klink nimmt nicht jeden, aber Caro überzeugt ihn.
Jeden Tag Probe gearbeitet und das Wollen allein reicht nicht, sondern die manuelle Geschicklichkeit. Bei ihr kommt eine Fingerfertigkeit, Flinkheit, schneller Gang. Also ich sehe es ja einem an, wenn er ums Eck läuft, ob er geeignet ist. Weil man muss da auch ein bisschen sportliche Mentalität haben.
Oh ja, in der Küche von Vincent Klink ist es irre warm und eng. Egal, wo ich mich mit meinem Aufnahmegerät hinstelle, eigentlich bin ich immer im Weg. Entweder vom Ofen oder vor der Spüle. Ich fühle mich total fehl am Platz. Aber Caro passt hierhin. Diese große, schlanke Frau mit den muskulösen Oberarmen und den riesigen Händen. Schon als Caro diese Küche zum allerersten Mal betritt, ist er wieder da. Dieser Moment.
Als ich hier dann rein bin, da wusste ich auch, dass sich da was für mich bewegt und dass da was kommt. Ich fand es total krass. Also ich habe mich gefühlt wie ein Bienenstock, weil es einfach so ein kleiner Raum ist und so viele Leute, die total emsig arbeiten. Und ja, mich hat gleich total fasziniert.
Die 26-Jährige spürt sofort, das hier ist das Richtige. Nach dem Probearbeiten unterschreibt sie direkt ihren Ausbildungsvertrag. Im Sommer 2011 geht's offiziell los. Vorher muss sie aber noch ihrer Gemeinde Bescheid sagen.
Ich muss mich da auch dann öffentlich so praktisch im Gottesdienst halt verabschieden und sagen so, ja, ist heute mein letzter Gottesdienst. Das war auch witzig, weil es gab eigentlich überhaupt niemanden, der dafür kein Verständnis hatte. Ganz viele haben mir dann erzählt, dass sie in ihrem Leben auch mal so einen Punkt hatten und dann entweder wirklich eine Wendung genommen haben oder halt das nicht gemacht haben und das bereut haben. Irgendwie ganz viele Leute konnten das verstehen.
Auch Caros Familie unterstützt ihre Entscheidung. Caro glaubt nach wie vor an Gott und auch die 5,5 Jahre Theologiestudium bereut sie kein bisschen. Aber Pfarrerin, das war ja einfach zu wenig Action.
Viel zu wenig.
In der Küche von Vincent Klink gibt's Action.
Ich muss bestimmt 5-mal ins Krankenhaus, weil ich mich irgendwie geschnitten hatte. Das ist eine Brandwunde von heißem Fett. Das hat gespritzt und ist an meinem Arm. Das sind 80 Gäste und die bestellen, was sie wollen und du musst es liefern und egal wie. Ob man in der Nacht vorher schlecht geschlafen hat oder ob man gerade irgendwie komplett durcheinander ist oder überfordert, es muss einfach raus.
Caro arbeitet von circa 9:30 bis 3 Uhr nachmittags und dann wieder von 5:30 bis 10:30, 11 Uhr abends. Also gute 12 Stunden am Tag, von Dienstag bis Samstag.
Kann auch mal die Nerven verlieren und anfangen zu heulen oder so, weil es einfach wirklich stressig wird. Aber man hat halt auch, wenn es gut klappt und wenn man konzentriert ist und fokussiert ist, dann kann man sich halt auch eigentlich jeden Abend fühlen, als ob man einen sportlichen Wettkampf gewonnen hätte. Das ist auch unheimlich befriedigend, diese Arbeit.
Genau das, was Caro gesucht hat. Eine intensive Arbeit, die sie auch körperlich mitnimmt. Eine Arbeit im Team, bei der jeder seine Handgriffe perfekt timen und auf den anderen abstimmen muss und bei der es sofort auffällt, wenn einer mal nicht ganz bei der Sache ist. Eine Arbeit, die ganz anders ist als das, was Caro vorher gemacht hat.
Man kriegt direkt gesagt, so scheiße, was du machst, ja? Ich meine, wer sagt einem das in anderen Bereichen so direkt, ja? Aber dort ist es halt so, alles muss schnell gehen und man muss die Dinge direkt ansprechen, sonst funktioniert es gar nicht, ja. Ich habe es eben als Klarheit empfunden und das ist ja was Schönes.
Caro fühlt sich wohl in ihrem Lehrbetrieb in Stuttgart. Und trotzdem, in Gedanken ist sie während ihrer 3-jährigen Lehre oft in Marseille. In dem 3-Sterne-Restaurant direkt am Meer, das sie in der Doku gesehen hat, damals, in dieser Nacht vorm Fernseher.
Ich war immer wieder so auf der Homepage und habe so gedacht, schön dort. Ich hatte mal irgendwie 2 Wochen Urlaub und da habe ich gedacht, ach, vielleicht könnte ich mal nach Marseille und da ein Praktikum machen in der Zeit. Aber die haben mir nie geantwortet. Und dann im letzten Jahr musste ich dann halt mal überlegen, was ich jetzt nach der Lehre machen will. Und habe dann auch eine Bewerbung hingeschickt. Aber kam wieder nichts.
Okay, die wollen dich anscheinend nicht. Suchst du dir was anderes? Das hätte ich jetzt gesagt. Caro denkt sich, ich muss das jetzt ganz genau wissen. nimmt sich 4 Tage frei und fährt im Frühjahr 2014 nach Marseille.
Und ich hatte dort als so eine private Unterkunft gebucht bei einem total netten Ehepaar. Da kam ich an bei denen und habe ihnen so erzählt, dass ich halt aus Deutschland bin und Köchin und dass mein Traum wäre, dort zu arbeiten. Und die haben mich halt sofort, die haben mich angeschaut. Ich habe gewusst, die denken, ich bin irre.
Im Le Petit Nice als Köchin? Ganz schwierig, sagen Caros Gastgeber. Es sei ja schließlich ein 3-Sterne-Haus und der Chef dort arbeite nur mit ganz bestimmten Gastronomiefachschulen zusammen. Da könne man nicht einfach so ankommen und wollen. Als Caro das hört, ist es Donnerstag. Für Freitagabend hat sie sich im Restaurant ihrer Träume einen Tisch reserviert.
Ich habe zuerst ein Aperitif an der Bar genommen und habe so rausgeschaut aufs Meer. Und da kam dann auch so der Chef ums Eck, dann wusste ich, dass er im Haus ist und so. Und er hat so einen kleinen Mops, der mir hinterher rennt, das ist total witzig, ja. Der kam da so raus und hat sich so gezeigt und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich am richtigen Ort, das ist total super hier.
Da ist es wieder, dieses Da-geht-was-Gefühl. Aber Caro isst erstmal. Wolfsbarsch in einem Sud aus Tomate, Basilikum und Zitrone. Glasig gegart und mit schwarzen Trüffeln obendrauf. Sie isst ein ganzes Menü. Allein. Stundenlang.
Und dann war es vielleicht 11:30, 12 und dann war ich fertig und da habe ich gedacht, okay, und jetzt mach irgendwas, jetzt muss irgendwas passieren.
Zuerst spricht Caro den Kellner an. Der sagt ihr, dass der Chef noch im Haus ist. Und dann geht alles ganz schnell. Auf einmal steht er da, der Chef mit seinem Mops. Und Caro sagt, dass sie gerne einen Tag in seiner Küche Probe arbeiten würde.
Und dann hat er gesagt, ja, das können Sie schon machen. Müssen Sie aber nicht, Sie können auch einfach nur Ihre Bewerbung abgeben. Und er hat gesagt, nee, ich bin nur noch morgen da und ich will es unbedingt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommen Sie morgen um 8. Dann bin ich am nächsten Tag um 8 dahin. Und das war ziemlich hart. Also ich habe echt zwischendurch gedacht, Mann, was mache ich hier eigentlich?
Caro versteht zwar, was die Köche in Marseille von ihr wollen, weil sie gut Französisch kann. Aber die Küche ist komplett anders organisiert als ihre Lehrküche in Stuttgart. Und dann soll sie auch noch Gräten ziehen.
Dort sind die Fische halt dermaßen frisch, weil die Fischer bringen die direkt also zu denen in die Küche rein. Und da lassen sich die Gräten halt viel schwerer rausziehen. Und der Poissonnier, der hat die halt rausgezogen. Zack, 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 einen nach dem anderen. Und jetzt machst du mal. Und ich war so, nein, ich brauche für eine 5 Minuten und dann ist sie auch noch nicht so richtig draußen. Also das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, okay, es wäre besser, wenn ich jetzt einfach gehe und sage, sorry, ich habe mich geirrt.
Aber Caro zieht durch. Bis 3 Uhr nachts. Wie das in einem französischen Sternerestaurant eben so ist. Sehr viel Arbeit für oft verhältnismäßig wenig Geld. Dann spricht Caro mit dem Küchenchef. Sie sagt ihm, dass sie sich schwer getan hat, dass die Art zu kochen hier ganz anders ist als zu Hause. Ach was, sagt der Küchenchef, das kannst du alles lernen.
Er hat einfach so zu mir gesagt, ja, wann willst du anfangen? Und dann hat er gleich so einen kleinen Kalender rausgezogen und hat da rumgeblättert. Und dann habe ich gesagt, da und da. Und dann hat er gleich, ja, okay, eingetragen.
Die beiden machen aus, dass Caro Ende Juli 2014 noch ihre Kochlehre abschließt und dann ab Anfang August direkt als Jungköchin im Le Petit Nice anfängt, einem der besten Fischlokale der Welt.
Und dann bin ich aber am nächsten Tag zurückgefahren, als ich wieder da war das so, dass ich irgendwie selber Zweifel bekommen habe, ob das jetzt wirklich passiert war. Jedes Mal, wenn ich es erzählt habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen abgefahren. Stimmt's auch wirklich? Deshalb habe ich dann hingeschrieben und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Vertrag. Also ich soll mir den schicken. Und als ich dann den Vertrag hatte, da war es dann, war ich irgendwie beruhigt und da wusste ich dann, okay, das ist wahr und es wird wahr.
Und jetzt ist es wahr. Jetzt arbeitet Caroline Autenried seit ein paar Tagen tatsächlich im Le Petit Nice. Dem Ort, den sie vor 3,5 Jahren nachts im Fernsehen gesehen hat und für den sie ihr komplettes Leben über den Haufen geschmissen hat. Weil sie wusste, da geht was.
Julia Möckel hat Caro begleitet. Und Caro war ja so mutig, ein neues Leben anzufangen. Die Geschichte ist ja eine Wiederholung, haben wir schon mal gesendet in der 100. Und es war ja im Sommer 2014, wo das alles passiert ist. Da hat Caros Probezeit im 3-Sterne-Restaurant Le Petit Nice angefangen. Und dann, Niloufar Elhami, bei mir noch im Studio, haben wir letzten Sommer nochmal nachgefragt. Hey Caro, wie geht's?
Ja, wie geht's dir? Wir haben gefragt, wie die ersten 2 Jahre für Caro in Frankreich so gewesen sind. Und dann hat sie auch unsere Autorin Julia Möckel erzählt, dass die Anfangszeit ein Albtraum gewesen ist. Also Arbeitszeiten von 8 Uhr morgens bis mindestens Mitternacht und dazwischen nur irgendwie 2 Stunden Pause am Nachmittag, 5 Tage die Woche. Und Caro hatte auch erzählt, dass dort in der Küche zum Teil ein rauer Ton geherrscht hat und auch eine ziemlich starke Hierarchie.
Es geht eigentlich zu wie bei der Armee. Also jeder hat eigentlich einen über sich, der ihm Druck gibt und jeder versucht es irgendwie weiterzugeben, nach weiter unten. Und in dem Fall war ich halt einfach ganz unten am Anfang da.
Caro hat ja auch erzählt, dass das irgendwie gang und gäbe ist, ne? In so Sterne-Restaurants, dass es da so einen rauen Ton gibt, dass das da irgendwie dazugehört, dass die Chefs auch richtig asozial sind, richtig fies sind.
Ja, das war natürlich auch bei Caros Chef so, der Star-Koch Gérard Passedat. Am Anfang hat er auch bewusst versucht, Caro aus der Ruhe zu bringen, um sie so ein bisschen zu testen sozusagen. Aber Caro ist einfach zu cool und entschlossen. Sie hat sich natürlich nicht einschüchtern lassen und hat es durchgezogen. Und nach 3 Monaten ist es dann auch wirklich besser geworden.
Ja, man kann sogar sagen, es ist sehr gut geworden, oder?
Ja, nach 3 Monaten durfte Caro dann auf einmal Vorspeisen machen und ist bei einem Vorspeisenchef namens José aus Spanien gelandet.
Ich habe am Anfang, ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, der ist aber jetzt der Chef von Vorspeisen. Ich glaube, der kann mich überhaupt nicht leiden. Der kommt aus Mallorca. Ich glaube, der mag keinen Deutschen. Wir haben uns eigentlich am Anfang hauptsächlich gestritten.
Ja, genau. Am Anfang hauptsächlich gestritten, aber irgendwann, so schleichend kommt das, verlieben sich die beiden. José sagt dann Ende 2015, ich will nach Paris. Und die Caro sagt einfach, ey du, ich komme mit. Und die verlassen Le Petit Nice und kommen in Paris beide in Sterne-Restaurants unter. Und vor 5 Monaten haben sie ein Kind bekommen, einen Sohn. Und gerade arbeitet Caro noch in Paris so samstags, tagsüber. Aber bald verlassen sie auch Paris. Das hat unsere Autorin Julia Möckel vor ein paar Tagen auch erfahren. Denn, und hier schließt sich wieder der Kreis so schön, sie ziehen zurück nach Stuttgart und werden beide in einem Sternerestaurant arbeiten, wo Caro ihre Ausbildung gemacht hat.
Im Restaurant Wielandshöhe beim Sternekoch Vincent Kling.
Genau, aber dieser Ausflug ein paar Jahre nach Frankreich und zurück, da muss man einfach sagen, da hat Caro einfach vor allem die große Liebe gefunden. Und da muss man auch sagen, tja, was Mut und Überwindung mit dem Leben alles so machen kann, ne? Wahnsinn.
Wahnsinn.
Deutschlandfunk Nova 100.
Auch zum Tschö sagen braucht man manchmal Mut. Danke für die mutigen Geschichten an Rebecca Endler und Siri, die allen Mut zusammennehmen musste, um bei einer Performance mitzumachen. An Anke van der Weyer, die vom Zehner gesprungen ist. An Julia Möckel, die Caro in Marseille getroffen hat. Danke auch an Julia Roche online und Steffi Brück in der Technik. Vielen Dank an Nilofar Elhami, Redakteurin der Sendung. Nilo, ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht.
Ja.
Dass ich mal vom Zehner springen könnte. Also das war bisher überhaupt kein Bedürfnis. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das geweckt werden kann. Aber es wurde geweckt von Anke.
Möchtest mutig sein, ne?
Ich möchte auch mal mutig sein. Was haben die Geschichten bei dir bewegt?
Ich habe gelernt, wenn es um den Sprung aus Höhen geht, also 10-Meter-Brett oder Bungee-Jumping oder Fallschirm, da kriege ich alleine bei dem Gedanken, wie sich das anfühlt, Herzrasen. Was ich aber bisher nicht verraten habe, ich bin tatsächlich mal runtergefallen, Free Fall Tower, 80 Meter in Stockholm, in so einem Gerät, Fahrgeschäft.
Wo man dann wieder aufgebremst wird.
4,5 Sekunden freier Fall in der Luft. Ich hab das also gemacht, aber jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich einfach einen höheren Puls. Das macht was mit mir immer und dabei habe ich nicht mal Höhenangst.
Wahnsinn.
Das habe ich gelernt, ja.
Was hat die Sendung mit euch gemacht? Schreibt uns doch an mail@deutschlandfunknova.de. Das ist auch die Mailadresse für euer Lob, eure Kritik, eure Anregungen und für eure Geschichten. Nächste Woche geht es nämlich um Zoogeschichten in der 100. Wir hören zum Beispiel von einem Menschen, der Zootiere aus Kriegs- und Krisengebieten rettet. Wenn ihr Zoogeschichten habt, her damit. mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe in der Zeit, in der ich an dem Stück gearbeitet habe, von einer Frau gehört, die Lindy West heißt und die ein Buch darüber geschrieben hat, dass sie ihr Coming Out als dick hatte. Und die Idee dahinter ist die, dass man als dicke Person irgendwann in die Öffentlichkeit geht und seinen Freunden und Verwandten und den Menschen da draußen sagt, hey, ich bin dick, ich weiß, dass ich dick bin und das ist okay. Und dann hat mich natürlich brennend die Frage interessiert, ob
dass vielleicht die Performance von Siri auch so eine Art Coming-out als dick ist. Und die Frage habe ich ihr gestellt und habe eine WhatsApp-Nachricht als Antwort bekommen.
Das ist eher ein persönliches Eingeständnis, weil man, glaube ich, doch noch lange glaubt, man ist so an der Grenze zu noch ein bisschen mollig und doch nicht vielleicht richtig dick und fett schon mal gar nicht und so. Und es ist eher, finde ich, ein persönliches, inneres Coming-out sich selber gegenüber.
Was so ein bisschen lustig und so ein bisschen peinlich gleichzeitig ist, ich bin bei meinem Sprung so ein bisschen auf dem Hintern gelandet. Also ich habe jetzt keine Arschbombe gemacht oder so, ne? Aber ich bin so leicht schräg ins Wasser eingetaucht und deswegen habe ich mich so ein bisschen aufs Wasser draufgesetzt, ja. Am Anfang, da fand ich das Ganze relativ lustig, aber dann tat mir mein Steißbein so krass weh. Ich konnte eine Woche wirklich kaum sitzen, ja. Und jetzt ist der Sprung fast 2 Wochen her und heute bin ich das erste Mal wieder ohne Schmerzen Fahrrad gefahren. Das war ein sehr, sehr schöner Moment und die Story, die war es natürlich sowieso wert.
Ich habe jetzt seit fast 3 Jahren immer mal wieder Kontakt zu Caro und finde es total cool, weil ich den Eindruck habe, jedes Mal hat ihr Leben eine andere spannende Wendung genommen. Also erst die Umschulung von der Pfarrerin zur Köchin, dann wird sie Köchin in dem französischen Sternerestaurant, von dem sie immer geträumt hat. Dann findet sie dort auch noch die Liebe ihres Lebens, macht mit dem ein Kind. Und jetzt zieht sie mit ihrer kleinen Familie bald wieder zurück nach Deutschland. Also genau dahin, wo eigentlich alles angefangen hat. Also manchmal denke ich mir schon irgendwie, weiß ich nicht, hat da irgendwie ein Drehbuchschreiber mitgeschrieben an dem Leben von Caro. Ich finde es auf jeden Fall schön, immer mal wieder kurz was von ihr zu hören. Freue mich dann immer und habe mir auch jetzt schon fest vorgenommen, dass ich sie im Herbst auf jeden Fall besuchen gehe und dann natürlich auch bei ihr essen gehe.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.